auch noch allen einen gesegneten Tag von mir. Zu den vielen Grüßen könnte ich auch noch Grüße sagen, wo ich jetzt zuletzt gewesen bin. Grüß München, grüß besonders Aulinger, scheint also überall ein bekannter Name zu sein. Was ich hier nur festgestellt habe, es gibt Erneuerungen. Ich habe so schöne Stühle gesehen und habe gedacht, überall Fortschritte. Fortschritte. Und dann habe ich gedacht, Paulus hat geschrieben, deine Fortschritte sollen allen offenbar werden. Oh, das ist auch ein Wort, nicht? Wir wollen also nicht nur auf die äußeren Fortschritte jetzt achten, die sind ja schön, wunderbar, die Stühle. Aber die inneren Fortschritte, ja, deswegen kommen wir ja zusammen, stehen unter dem Wort und wollen uns vom Wort immer wieder sagen lassen. Also das Thema Entrückung und Verwandlung der Gemeinde. Bisher hat man ja meistens allgemein Entrückung und Verwandlung extra behandelt. Ich bin in letzter Zeit zum Eindruck gekommen, die beiden Dinge gehören zusammen. Und die muss man zusammen sehen, dann hat man ein klareres Bild. Da muss man natürlich die Sachen ein bisschen kürzer machen, aber ihr seid ja alle schon wortgeschulte Leute und die jungen Leute, die wachsen heran, die sind so hell in ihrem Verstehen, die fassen alles viel schneller, nicht wahr? Es ist überhaupt eine wunderbare Botschaft. Wenn ich jetzt ein paar Zahlen sende, werden manche überrascht sein, dass die Wiederkunft Jesu eines der meistbezeugtesten Wahrheiten der Bibel ist. Die Zahlen habe ich von Pfarrer Rienecker, haben persönlich kennengelernt, haben auch mal zusammen gedient, ein sehr gründlicher Mann. Die Wiederkunft Jesu kommt im Alten Testament 1527 Mal vor. Ich habe das irgendwo mal gesagt, da saß eine Schwester mir gegenüber, sagte Bruder Kernchen, ich habe die Bibel schon oft gelesen, ich habe das noch nie gefunden, helfen Sie mir, ich muss dir was sagen. Aber denk mal drüber nach. Und im Neuen Testament kommt die Wiederkunft Jesu 319 Mal vor. Also wenn wir immer wieder über die Wiederkunft reden wollten, wir hätten Stoff genug. Die Bibel ist eben doch ein wunderbares Wort. Eins ist wahr. Wir wissen nie ein Datum, wann die Wiederkunft sein wird für die Gemeinde. Zwar haben wir in den vergangenen 50 Jahren von 2000 an zurückgezählt, haben wir so viele Daten gehört, die Älteren wissen es, ach ja, am fließenden Band Daten, alle haben nicht gestimmt, können auch nicht stimmen. Aber wir haben etwas anderes, wir haben Zeichen der Zeit. Und ich könnte jetzt eine ganze Stunde über Zeichen der Zeit reden, das wollen wir nicht tun. Ihr werdet selber Zeichen der Zeit wissen. Wer die Zeitung liest, Fernsehen habe ich leider keinen, aber das sieht man vielleicht noch besser. Es ist so viel geschehen in der ganzen Welt. Und wer die Bibel kennt, dann sind es alles Zeichen, die der Herr genannt hat. Sie kommen, bevor der Herr kommt, wie es war in den Tagen Noahs, wie es war in den Tagen Lots. So wird es sein in den Tagen des Menschensohnes, aber dann kam der Tag Lots, der Tag Noahs und dann kommt der Tag des Herrn. Und deswegen wissen wir, was wir gesungen haben, bald kommt der Herr, ist richtig. Wir haben es mehr als 10 Mal gesungen, dem Lied, bald kommt der Herr. Hoffentlich glauben wir das. Ich will dir Zeichen jetzt nicht sagen, vielleicht nur ein herausgreifen, was Paulus auch sagte. Das wisst ihr, in den letzten Tagen werden schwere, gefahrvolle Zeiten sein. Und wir nennen da 18 Stücke. Die habe ich mal in einer Jugendstunde vorgelesen. Da sagte ein junger Bruder ganz spontan, Bruder Körnchen, das ist ja eine Fotografie unserer Tage, schon etliche Jahre her. Aber da ist ganz klar erkannt, so ist unsere Zeit. Und wenn ich nur die beiden ersten Stücke nenne, wenn Paulus das heute schreiben würde, er könnte es nicht anders schreiben. Die beiden ersten Stücke heißen, die Menschen werden eigenliebig sein und geldliebend. Kann man nicht besser nennen. Eigenliebig und geldliebend. Aber gehen wir zu unserem Text. Der Grund, dass Paulus das geschrieben hat, ist sicherlich die Anfrage der Korinther gewesen, Ja, du hast uns gesagt, es gibt eine Wiederkunft des Herrn, aber sind einige gestorben bei uns. Was ist mit den Toten? Das möchten wir gern wissen. Gib uns eine Antwort. Und dann hat er ja geantwortet. Wir wollen nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, auf dass ihr euch nicht betrübet wie auf die übrigen, die keine Hoffnung haben. Erstens mal wunderbar, dass Paulus schreibt, nicht die Toten, sondern, wie schreibt er, die Entschlafenen. Kommt dreimal vor. Beim zweiten Mal sage ich mir etwas zu dem Wort Entschlafenen. Er gibt also eine Antwort auf das Besorgtsein, was ist mit unseren Geschwistern, die bereits heimgegangen sind. Dann gibt er die Antwort weiter, Vers 14. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Unser lieber Bruder hat mich etwas vom Glauben vorgelesen, von Fritz Binde, Evangelist. Aber wenn man Fritz Binde liest, merkt man, der war nicht nur Evangelist, der war auch ein Lehrer der Gemeinde. Er hat grundsätzlich zu sagen gehabt. Also unser nächster Vers sagt eine Antwort darauf. Fängt an, wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Früher war oft die Frage, ja, wer wird entrückt? Haben wir eine Gewissheit, wer wird entrückt? Hier haben wir eine. Wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Nicht ein Allerweltsglaube, sondern ein ganz persönlicher Glaube. Ein Glaube ist ein Anvertrauen. Wenn zwei Menschen sich einig geworden sind, dann gehen sie meistens erstmal zum Standesamt. Und was müssen beide sagen? Das hast du miterlebt, nicht? Was sagt er? Ja. Der andere sagt auch ja. Das ist ein Anvertrauen. Genauso ist es im Glauben. Im Glauben, das ist ein Anvertrauen. Gott hat ja zu uns gesagt. Also hat Gott die Welt geliebt, dich geliebt. Und dann kommt es darauf an, dass wir unser Ja ihm geben. Wenn wir ihn fragen, bist du verheiratet, dann wird er nicht sagen, das könnte wohl möglich sein. Das wäre eine komische Sache. Ja, bist du gläubig? Das könnte sein. Das ist keine Antwort. Nein, ich bin es. Ja, ja. Ich habe dem Herrn mein Ja gegeben, wie der Herr mir sein Ja gegeben hat. Glauben, dass er gestorben ist für meine Sünde, für deine Sünde. Glauben, dass er auferstanden ist, um der Rechtfertigung unseres Lebens willen. Rechtfertigung ist ein ganz großes Wort. Da liegt nämlich drin, dass Gott uns ja rechtfertig gemacht hat. Alles Verkorkste meines Lebens macht der Herr gut. Wenn etwas zu erstatten ist, wird der Herr es erstatten. Erst dann können wir in der Gerechtigkeit Gottes erscheinen. Deswegen ist ein ganz großes Wort, wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Die Leute werden entrückt. So steht es auch hier. Wie geht es weiter? Ich habe so weit erzählt, die Brüche aus dem Kopf heraus, ja. Wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Wir haben also zum zweiten Mal das Wort Entschlafene. Ich finde es so schön, dass die Bibel für das Sterben der Kinder Gottes ein anderes Wort hat, Entschlafene. Das hängt nicht mit Schlafen zusammen. Das ist ein törichtes Wort, dass die Kinder Gottes in den Schlafsaal gehen. Nein, nein. Entschlafen ist ein umschreibendes Wort für Sterben. Man muss das Wort mal studieren in der Bibel. Ein umschreibendes Wort für Sterben. Kinder Gottes sterben nicht, Kinder Gottes entschlafen. Dreimal in unserem Text. Wenn wir dann noch kurz in 1. Korinther 15 hineinschauen, von der Verwandlung, haben wir auch wieder das Wort von den Entschlafenen. Und wir haben gleich eine Antwort, wo sind die Entschlafenen? Nicht im Schlafsaal. Er wird sie mit ihm bringen. Wenn er sie mit ihm bringt, wo müssen sie sein? Wo können sie nur sein? Bei ihm. Bei ihm. Hier hat Paulus geschrieben, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Das ist weit besser. Dann wissen wir Bescheid, wie es um Kinder Gottes ist. begegnen aber viele Leute, die eben diese schöne Gewissheit nicht haben und auch immer wieder Leid und Trauer erleben, weil es ohne Leid und Trauer in dieser Erde nicht abgeht. Wo sind sie? Da gibt es ja eine primitive Antwort, da sagt man, die Gläubig sind, gehen in den Himmel und die anderen gehen in die Hölle, Ausschluss. Das ist eine ganz billige Antwort. So billig macht es die Bibel nicht. Man muss in die Bibel hineinschauen, es gibt viele Antworten. Ich will nur eine herausgreifen, Lukas 16. Da sagt der Herr von zwei Leuten, der eine war sehr reich und der andere war sehr arm. Und beide sterben. Vom Reichen heißt es, er starb und im Hades seine Augen aufschlagend. Aha, er macht die Augen auf. Und dann sieht er, und dann hört er, und dann spricht er, spricht seine Empfindungen aus. So sieht es unten aus. Und von dem Arm wird gesagt, er wurde von Engeln getragen in den Schoß Abrahams. Also wir sehen die Bibel differenziert. Nie so primitiv. Man muss immer tiefer hineinschauen. Also, die Kinder Gottes heißt es, er wird sie mit ihm bringen, weil sie bei ihm sind. Und da heißt es in Vers 15, das sagen wir euch als ein Wort des Herrn. Paulus unterstreicht es extra. Das sind keine Fantastereien, keine Gedanken von mir, ein Wort des Herrn. Das habe ich vom Herrn empfangen. Wie die Lebenden kommen den Entschlafenden, zum dritten Mal Entschlafende, keineswegs zuvor. Also die Sorge, die sie hatten, will Paulus ihnen nehmen. Aber nun fragen wir lieber Paulus, wie geschieht es? Ja, er gibt uns weiter Antwort, Vers 16. Da heißt es als erstes, der Herr selbst kommt. Eben habe ich etwas anderes gesagt. Da kam ein Engel. Da war noch keine Gemeinde. Bei der Gemeinde ist es der Herr selbst. Die Gemeinde steht in engster Beziehung zum Herrn. Alles, was in der Gemeinde geschieht, ist ein Geschehen des Herrn. Wenn ein einzelnes Kind Gottes heimgeht, ist es der Herr, entschlafen. Wenn der Tag für die Gemeinde Gottes kommt, dann ist es so, wie es hier in dem Text heißt, der Herr selbst kommt. Nicht ein anderer. Kein Gabriel, kein Michael. Wenn es noch so gewaltige Engelsfürsten seien. Der Herr selbst. Er das Haupt wie seine Glieder. Eine untrennbare Einheit. Weiter sagt er. Dann gibt es drei Signale. Ein Zuruf, die Stimme eines Erzengels, die Posaune Gottes. Wir haben Signale beim Volk Israel in der Wüstenwanderung. Wir kennen auch diese Signale aus der Militärsprache der damaligen Zeit. Es wird einfach so gedeutet, das erste Signal heißt aufstehen. Das zweite Signal heißt fertig machen. Das dritte Signal Marsch. Vielleicht beachtenswert, wenn wir noch weiteres in dem Text uns ansehen. Aber wichtig ist es mir, der dritte Punkt, die Posaune Gottes. Wir werden das dann merken im zweiten Text. Die Posaune Gottes. Und nun heißt es weiter, die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Manche lieben das Wort Toten in Christo nicht, die sagen das ein Unding. Sag ich, wo muss es denn dann heißen? Ja, genau müsste das Wort heißen, Erstorbene. Na, dachte ich aber, ist dir viel geholfen damit, ob ich dieses Wort oder jenes Wort brauche. Wir wissen, es sind Entschlafene in Christo. Sie werden zuerst auferstehen. Ich muss Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. In unserem Hauskreis ist eine liebe Schwester, war Diakonisse, ist jetzt 91 Jahre alt, ich kenne sie circa 50 Jahre. So lange, wie ich sie kenne, eine ganz freudige Schwester, aber voller Erwartung, der Herr kommt, der Herr kommt. Ganz ausgerichtet auf die Wiederkunft des Herrn. Jetzt ist er 91 Jahre. Er sagte, du Wolfgang, ich habe so viele Bewegungen da und da und da. Ich weiß ja nicht, ob ich es noch erleben werde, dass der Herr Kommt, wenn ich noch lebe. Und plötzlich strahlt sie wieder und sagt, du, das macht doch gar nichts. Es steht doch in der Bibel, die Toten in Christo zuerst. So gut, dann bin ich getröstet. Ganz praktisch, das Wort Gottes genommen. Nicht? Aber nun kommt ein Wort, Vers 17, das heißt danach. Die Toten in Christo zuerst, danach. Danach ist jetzt ein Zeitwort. Aber es wird keine Zeitbestimmung genannt. Jetzt muss man in die Schrift hineingehen, das Wort danach sich ansehen, ich habe es getan. Danach kann ein ganz kurzer Zeitmoment sein, nach dem, was die Bibel bringt. Es können aber auch 2 Tage sein, es können 3 Jahre sein, es können 18 Jahre sein. Es ist also ein Zeitbegriff, wo man ein wenig drüber nachdenken muss. Ich fand es zuerst mal vielleicht beim Professor Ströter, dass über das Wort danach nachgedacht hat. Danach, es liegt eine Zeit dazwischen. Er hat sich Gedanken gemacht. Weil keine Zeit angegeben ist, versucht er analog aus der Bibel etwas zu finden, wo ein ähnliches Geschehen in der Bibel ist. Folgerichtig kam er zur Auferstehung des Herrn und zu seiner Himmelfahrt. Wie viele Tage liegen dazwischen? Na, das sind alte schriftkundige Leute. Bitte? 40 Tage. Genau, 40 Tage. Man hat Bruder Ströter gefolgert, es könnte bei der Gemeinde genauso sein. Ich könnte auch nur sagen, es könnte so sein. Ich kann nicht sagen, es ist so, weil es einfach nicht dasteht. Aber immerhin ist es schön, über ein solches Wort nachzudenken, danach. Muss nicht sofort sein. Der Herr hat sicherlich in dieser Zwischenzeit noch manches vor mit der Gemeinde und auch mit denen, die gerade auferstanden sind. Aber es geht weiter, danach werden wir die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Die Gemeinde gehört zusammen. Die heimgegangen sind schon und die noch leben, zugleich werden sie entrückt werden. Dann heißt es in Wolken. Dann habe ich wieder nachgesehen. Wie war es beim Herrn? Apostelgeschichte 1 kann man das nachlesen. Da heißt es, eine Wolke nahm ihn auf. Da dachte ich, ja, das ist ja auch richtig. Für den Herrn eine Wolke langt. Aber jetzt habe ich an die Gemeinde Gottes gedacht. Denkt man nur mal an Deutschland, hier in Bayern und da oben Schleswig-Holstein, überall Kinder Gottes. Kann man vorstellen, es werden mehrere Wolken sein. Und wenn ich jetzt weltweit denke, kann es nochmal mehrere Wolken sein. Wie es auch sei, es heißt in Wolken Mehrzahl. Keine Wetterwolken, sondern so wie es immer war in der Offenbarungsgeschichte Gottes, die Herrlichkeitswolke Gottes. Damals genannt die Schechina. So war es beim Herrn. Und das Wunderbare in einem Augenblick. Wie hat es einer genannt, der Lavater? Dann werde ich Millionen Meilen in einem Augenblick durcheilen, wenn ich aus Licht gebildet bin. Das haben doch Kinder Gottes oft für herrliche, wunderbare Blicke gehabt. Zugleich die ganze Gemeinde in einer wunderbaren Einheit. Zum ersten Mal ist die Gemeinde vereint. Heute noch getrennt. Allein in München weiß ich, wie viel Versammlung mag es geben. 100, keine Ahnung. Aber einmal kommt die Stunde, wir werden vereint sein. Und zwar dem Herrn entgegen, in die Luft. Zunächst erst in die Luft. In den Raum, wo jetzt noch der Feind sein Herrschaftsgebiet hat. Er wird hinabgeworfen. Und dort wird unsere erste Begegnung mit dem Herrn sein. Und das schöne Wort, wir werden alle Zeit bei dem Herrn sein. Nicht für einen Augenblick. Alle Zeit bei dem Herrn. Und dann kommt das Wort, das uns ja alle tröstet und ermuntert. So ermuntert nun einander
mit diesen Worten. Mit diesen Worten.
Wir sind ja meist gewohnt zu sagen, naja, ist nun gut, wird schon wieder werden, mach noch weiter. Mag vielleicht auch wann und wann ein Trost sein, aber vielleicht ist das schönere Trost, dass wir immer wieder zum Herrn schauen. Wir werden bei ihm sein, alle Zeit. Und dann werden wir die ganze Einengung unseres Lebens, die wir jetzt haben, die manchmal das Alter mit sich bringt, manche Probleme der Jugend und was es alles gibt, alles wird vergessen sein. Wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und da passt dieser 18. Vers so wunderbar hinzu. Man kann ihn übersetzen, so ermuntert einander. Man kann aber genauso sagen, so tröstet einander mit diesen Worten. Mit diesen Worten. Deswegen ist es immer wieder gut, wenn man mit der Bibel vertraut ist, in der Bibel zu Hause ist und dann einfach mit den Worten der Schrift trösten kann. In den Sprüchen gibt es ein schönes Wort, das heißt, huldvolle Worte sind eine Honigwabe. Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Hat die Bibel schon vor Jahrtausenden einen psychosomatischen Zusammenhang, nicht? Medizin hatten sie erst nicht gehabt. Berühmte Mediziner, Sauerbruch einer, die haben gesagt, ich habe so und so viele Leichen seziert, ich habe nie eine Seele gefunden, kann auch keine finden. Denn die Seele verlässt den Körper im Augenblick des Todes. Wie will man da eine Seele finden? Kann man nicht. Aber der Zusammenhang zwischen Leib und Seele, der ist nun auch in der Medizin heute bekannt geworden. Kannst du eine Kleinigkeit haben, gehst zum Arzt, wie kann das passieren? Sagen Sie mal, wie geht es Ihnen so zu Hause? Wie geht es Ihnen in Ihrer Familie? Haben Sie irgendwelche Probleme? Warum fragen Sie plötzlich so? Weil Sie irgendwie wissen, es gibt Zusammenhänge. Und wie schön dieses Wort, ach, die Weisheit der Bibel. Huldvolle Worte sind eine Honigwabe, Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Steht in den Sprüchen. Und die Sprüche muss man auch wieder lesen, ein wunderbares Buch. Da kann man viel Trost und viel Erquickung finden. Ja, nun haben wir die Entrückung gesehen. Nun war mir oft eine Frage, und die Frage ist ja sehr berechtigt. Die Bibel sagt, Fleisch und Blut, wie geht's weiter, können das Reich Gottes nicht ererben. Ja, wie soll die Entrückung erfolgen, wenn ich Fleisch und Blut bin? Und da brauchen wir einfach den anderen Text, den die Bibel uns auch gibt, 1. Korinther 15, die Verse 51 bis 54. Ich will die Verse auch nur ganz kurz einmal durchgehen, um die Zeit nicht zu sehr zu überziehen. Sicherlich war bei den Korinthern auch die Frage in dieser Richtung, zwar etwas anders als bei den Thessalonichern. Bei ihnen war die Frage, ja, wie wird das sein, wenn die Entrückung ist? Müssen dann die Lebenden erst einmal sterben, damit sie entrückt werden können? Denn irgendwie muss mit dem Körper doch was geschehen. So kann man doch nicht plötzlich, probiert es mal, nicht einmal von eurem Stuhl nach oben zu kommen, schafft keiner von euch. Muss etwas geschehen. Und hier gibt Paulus, 1. Korinther 15, die Antwort auch auf diese Frage. Er fängt an mit den Worten, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Was hier steht, ist nichts Alltägliches. Hat er schon mal von einem Pfarrer erst gehört, in einem persönlichen Gespräch. Geheimnisse gibt es nicht mehr. Ja, warum nicht? Ja, wenn etwas 2000 Jahre schon in der Bibel steht, ist doch kein Geheimnis mehr. Oh, oh, würde ich sagen. Geh mal in deine Kirche hinein und frag mal die Leute, ob sie ein Geheimnis kennen. Geheimnisse Gottes. Es gibt so viele. Ich sage ein Geheimnis. Denn die Bibel sagt es, das Geheimnis Gottes ist bei denen, die ihn fürchten. Wo ist Furcht Gottes? Hier muss man suchen. Ein anderes Wort, das Geheimnis des Herrn ist bei denen, die einen trauten Umgang mit ihm haben. Wenn wir ein Geheimnis haben, dann erzählen wir das nicht der ganzen Welt. Aber wenn du einen guten Freund hast, einen guten Vertrauten, dem erzählst du innere Dinge deines Herzens. Gott macht es genauso. Sein Geheimnis ist bei denen, die einen trauten Umgang mit ihm haben. Also, welche Antwort gibt Paulus hier? Sie sagen ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wieder das gleiche schöne Wort für Kinder Gottes. Nicht sterben, sondern entschlafen. Mir fällt gerade ein, als wir einmal durch die Ostzone ein bisschen gefahren sind, wir wussten, an einem bestimmten Ort ist das Grab von der Fürstin Eleonore Reuss, die wir kennen von dem schönen Lied, ich bin durch die Welt gegangen. Ja, wir haben es dann gefunden und haben dann diese Grabplatte noch gesehen und haben sie gelesen. Und da stand etwas Schönes drauf, stand bei der Fürstin drauf, geboren am Sohn zu Filgen. Und dann hieß es nicht gestorben, dann stand da, heimgegangen am Sohn zu Filgen. War auf allen anderen Gräbern stand das nicht drauf, aber da stand es. Man sieht, wenn Menschen eine Beziehung zum Herrn haben, eine ganz neue Einstellung. Wir werden nicht alle entschlafen. Nun fährt er fort, und das ist jetzt das Entscheidende für diesen zweiten Teil, das unbedingt zu dem Wort Entrückung dazugehört. Wir werden aber alle verwandelt werden. Ich muss hier was einschieben. Für Verwandlung gibt es in der Bibel vielleicht zwei Worte. Hier wird ein Wort gebraucht, das heißt Alasso. Das andere Wort ist gleich bekannter, das Metamorphose. Ja? Beide haben etwas Unterschiedliches im Blick auf die Verwandlung. Hier ist zunächst mal zu dem zweiten Wort. Metamorpho kommt viermal vor im Neuen Testament und wieder ganz wunderbar. Zweimal wird das Wort gebraucht für unseren Herrn und zweimal für die Gemeinde. Die beiden Worte für den Herrn betreffen jedes Mal die Stunde, als er auf dem Berg der Verklärung war. Einmal bei Matthäus, einmal bei Markus. Er wurde vor ihnen umgestaltet. Metamorphose. Und plötzlich ist sein ganzes Wesen durchgedrungen. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Das war ein Erleben für die Jünger. Zweimal beim Herrn. Und dann gibt es zwei Worte für die Gemeinde. Eins steht Römer 12, Vers 2, kennen wir alle, sicherlich auswendig. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denksinnes. Nicht gleichförmig dieser Welt. Man sollte keine Richtlinien aufsetzen. Man sollte immer wieder sagen, jeder prüfe sich selbst. Das ist ganz entscheidend. Geht nie auf dem Wege des Gesetzes, geht nur auf dem Wege der inneren Beziehung zum Herrn. Nicht gleichförmig dieser Welt zu sein. Der eine empfindet gleichförmig da so und da anders. Ein ganz einfaches Beispiel. Im Süden dürfen die Christen etwas trinken. Da hat keiner was dagegen. Im Norden trinkt ein Christ nicht. Im Süden darf man nicht rauchen. Gehen wir in den Norden, bin einmal in einer Versammlung gewesen, da war an der Tür draußen so ein Stück, da konnte man die angefangenen Zigarren hinsetzen. Jeder kannte sein Fächel einfach hinsetzen konnte. Wir sind dann mit ihrer Zigarre in die Versammlung gegangen. Hat keiner einen Anstoß dran genommen. Woanders würde man einen großen Anstoß. Und so werden wir verhandelt.
das jetzt, den wir mal vorsetzt, die Verwandlung von innen heraus. Wir werden es alle sehen, liebe Geschwister. Es wäre ein Trugschluss, wenn wir meinen, es kommt ein Tag X, da drücken wir auf den Knopf und plötzlich ist alles verwandelt. Äußerlich ja. Die innere Verwandlung ist ein Geschehen, Tag für Tag, für jedes Kind Gottes.
Das Wort Erlassung, das hier gebraucht wird, kann man doch daher nach dem Doppelbruch der griechischen unterschiedlichen Übersetzungen mit vertauschen, mit verändern und verwandeln. Kommt nur sechsmal vor. Es ist ganz einfach, die sechs Stellen sich mal anzusehen und dann sieht man, man kann nicht überall Verwandlung hineinsetzen. Zum Beispiel in Römer 1 kommt es vor, die Menschen haben die Herrlichkeit Gottes vertauscht. Das ist richtig. Du kannst die Herrlichkeit Gottes nicht verwandeln in das Gleichnis eines Tieres. Aber der Mensch in seiner Torheit damals und heute genauso verwandelt die Herrlichkeit Gottes in ein Nichts. Man kann Gott nicht vertauschen in dieser Weise, aber verändern. Aber für die Gemeinde wird es hier gebraucht als Verwandlung. Es wird an diesem Tage eine Verwandlung für die Gemeinde Gottes geben. In der Frage, wie kann die Entrückung geschehen? Verwandlung muss auch sein. Wir müssen ja mehr in der Passung gemacht werden für ihn. Das ist meine persönliche Meinung. Unsere erste Verwandlung, die ist noch nicht in den Herrlichkeitsleib hinein. Die wird ganz gewiss sein in den Auferstehungsleib hinein. Genau wie beim Herrn. Er hat einen Auferstehungsleib, in dem ist er emporgerückt zur Herrlichkeit des Vaters. Und dort empfing er beim Vater den Herrlichkeitsleib. Wir denken an das Wort Jesu: Verherrliche mich, Vater, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Gefahr dann, als er von Gott begrüßt wurde als hoher Priester in der Ordnung Melchisedeks. Aber wir müssen verwandelt werden. Und jetzt ist die Frage: Hast du eine Antwort, Paulus, wie diese Verwandlung sein wird? Wir haben jetzt eine dreifache Antwort in Vers 52, 1. Korinther 15, Vers 52. Die erste heißt, in einem Nu, in einem Augenblick, und die dritte, bei der letzten Posaune. In einem Nu. Nun habe ich ja schon lange Berührung zu diesen Wahrheiten, durch Bruder Geier, Bruder Heller und andere. Die erste Stelle in einem Nu wurde uns am Anfang vor 50 Jahren immer erklärt. Es geht ganz schnell. Es ist ein Zeitpunkt, den man nicht verkürzen kann, so schnell geschieht es. Dann hat man oft gesagt, mach mal die Augen zu und die Augen auf, so schnell geht es. Lass die Augen noch zu, machst du auf und bist beim Herrn. Wunderbar. Aber die zweite Aussage heißt ja, in einem Augenblick, denn der ist ja zweimal das Gleiche. Nun heißt es in einem nur im Griechischen, viele werden es wissen von euch, da stehen die Worte en atomo. Ist noch Jahrzehnte her, vielleicht 40, ich weiß es nicht mehr genau, war in einer Versammlung, hat ein Bruder mir gesagt, da steht ja im Grundtext en atomo. Da stand ein Bruder auf ganz begeistert und sagt, ja wunderbar, herrlich, wir leben doch im Atomzeitalter, jetzt kommt der Herr. Aber der hat recht gehabt, der Mann. Der hat recht gehabt. Ich möchte einmal hinweisen auf das Wort en atomo, und zwar auf einen Artikel von einem Pfarrer Burgstahler. Der ist vor vielleicht 50 Jahren oder noch länger als kleines Häppchen erschienen im Paulus Verlag. Im Jahre 1975 ist dieser Artikel noch mal erschienen in Gnade und Herrlichkeit im Heft Nummer 3. Da weiß Pfarrer Burgstahler, war ein guter Schriftkenner und ein Mann hervorragenden Sprachen. Ich habe ihn persönlich kennengelernt. Er weist nach, dass man in der intelligenten griechischen Welt, von der es hierher kommt, man das Wort Atom kannte. Man kannte das Wort Atom als Atom. Aber glücklicherweise konnte er noch keine Atombomben bauen wie wir heute, nicht? Aber er hat nachgewiesen, das Wort en atomo wurde von ihm nie als Zeitbegriff gebraucht, sondern immer als Atom. Jetzt kriegen wir in unserer Zeit, wo wir im Atomzeitalter leben, einen Begriff. Wir werden verwandelt durch einen Atom. Jetzt können wir höchstens nur die Frage stellen, wie kann das geschehen? Wenn ich es recht im Kopf habe, hat Buchstabe 3 Dinge im Auge gehabt, könnte sein in einem Atomkrieg. Für die einen wird es Vernichtung sein, für die Gemeinde wird es der Weg zum Herrn sein. Er hat aber zwei andere Stücke genannt, die ich vielleicht für wahrscheinlicher halte. Nämlich, Gott hat die Atome geschaffen. Er kann ein Atom von uns wegnehmen und wir sind verwandelt. Wir haben keine Schwerkraft mehr. Er kann aber auch ein Atom hineinlegen in unser Leben, das wir bisher noch nicht hatten. Wir werden verwandelt, haben keine Schwerkraft mehr. Wir können als Verwandelte dem Herrn entgegengerückt werden, wie vielleicht schon sagte, sicherlich in dem Auferstehungsleib. Also ich glaube, dieses Wort in einem Nu, es ist gut, wenn wir daran denken, es heißt in atomo, durch einen Atom. Das ist die erste Aussage. Die zweite, in einem Augenblick, könnte also jetzt ein Zeitausdruck sein, ganz schnell. Wörtlich soll das ja heißen, in einem Wurf des Auges. Kann vielleicht genau das Gleiche bedeuten, ein Wurf des Auges. Vielleicht kann man doch daran denken, dass uns das begegnet wird in diesem Augenblick, wir werden ihn sehen. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 3. Könnte es sein, ich lasse es mal offen. Und das dritte wäre bei der letzten Posaune. Dann heißt es, Posaune wird es oder man kann genauso gut übersetzen, Posaun wird er. Ich habe mich entschieden für Posaun wird er. Das war vor Jahrzehnten. Da hat irgendeiner die Stelle Offenbarung 10, Vers 7 beachtet. Da heißt es, bei der letzten Posaune, von den sieben Posaungerichten, Offenbarung 10, Vers 7, bei der letzten Posaune wird das Geheimnis Gottes vollendet werden. Und schon schlagartig kam der Gedanke, jetzt weiß ich, wann die Entrückung sein wird. Nicht am Anfang, auch nicht am Ende, sondern in der Mitte. Zunächst klang das ganz logisch. Aber es hat einen Fehler. Und der heißt, die sieben Posaunen werden von Engeln geblasen. In 1. Thessalonicher 16 haben wir gehört, die Posaune Gottes. Ich glaube, liebe Geschwister, ihr könnt Posaune der Engel und Posaune Gottes nie zusammensetzen. Das eine sind die Engel, das andere ist der Herr. Und darum wird die Übersetzung hier genau richtig sein, bei der letzten Posaune. Bei dem letzten Signal, das der Gemeinde gegeben wird, das ist die Posaune Gottes. Dann wird dieser Tag sein, dass wir dem Herrn entgegengerückt werden, in die Wolken, in die Luft. Also, drei Zeichen werden uns genannt. En atomo, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, Posaune wird er. Und nun sagt Paulus weiter in diesem Vers, die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Also ein gleicher Gedanke, den wir bei der Stelle 1. Thessalonicher 4 haben. Zuerst die Toten im Herrn. Dann sagt er weiter, und wir werden verwandelt werden. Noch einmal das Wort Alasso. Wir werden verwandelt werden. Aber dann führt es noch einmal in Vers 53 aus. Und da will ich ein paar Feinheiten nennen. Für die, die Freude haben an Feinheiten in der Bibel, dass man mal sieht, wie exakt, wie genau unsere Bibel ist. Da heißt es als erstes, Vers 53, denn dieses Verwesliche, dieses Vergängliche, Wir sind also unsere lieben Entschlafenen. Verweslich, vergänglich. Kommt 6-mal in der Bibel vor. Und 6 ist die Zahl des Menschen. Jetzt sehen Sie genau, die Bibel ist nicht 5-mal, nicht 7-mal, nicht 8-mal, 6-mal. Der Mensch, verweslich. Das heißt, dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Und Unverweslichkeit kommt jetzt 7-mal vor, Mensch im Neuen Testament. Und 7 setzt sich zusammen aus der 3, Zahl der Gottheit, und der Zahl 4 der Schöpfung. 3 und 4 ist dann 7, und 7 ist die Vollkommenheit. Wir sehen, unsere Bibel ist so genau, so exakt. Wir sollten wirklich sorgfältiger unsere Bibel lesen. Also dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Jetzt kommen ja wir dran, die Lebenden. Und dieses Sterbliche, ja, wie oft kommt Sterbliche wieder vor? Kindischen Sitz, die Antwort geben, 6-mal, nicht? Die Zahl des Menschen. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und so weiter. 6-mal. Also dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Das habe ich in meiner Einfalt gedacht, jetzt kommt Unsterblichkeit auch 7-mal vor. Aber nicht, stimmt nicht. Kommt 3-mal vor. Das hat mich noch mehr erfreut. 3 ist die Zahl der Gottheit. Das ist etwas, was nur Gott eignet. 3-mal kommt es vor, Unsterblichkeit. Unsterblichkeit ist ja, ach ja, die Sehnsucht aller Menschen, vor allen Dingen dann, wenn es ihnen einigermaßen gut geht, unser Geldbeutel einigermaßen stimmt, dann möchte man ja nie sterben, immer leben. Unsterblichkeit. Nun sagt die Bibel, 3-mal Unsterblichkeit. Und das Wunderbare einmal von Gott, das genügt. Er, der allein Unsterblichkeit hat. Und in diesem Text 2-mal für die Gemeinde. Die Gemeinde zieht an diesem Tage Unsterblichkeit an. Wir ziehen das Leben Gottes an. Wir haben es jetzt schon im Glauben, im Geist in uns, aber dann in der Wirklichkeit. Einzigartig, einzigartig. 3-mal. Er fasst es zusammen, Vers 54. Wenn wir diese verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, Jesaja 25, Hosea 13. Ja, der Tod ist besiegt, der Tod ist verschlungen. Und in Hebräer, in Hosea 13, Vers 14, steht noch das schöne Wort dabei. Er wird vom Tode uns befreien. Befreien. Wirkliche Freiheit vom Tode. Nie mehr wird der Tod uns berühren können. Unsterblichkeit. Also es ist eine herrliche Botschaft. Ich denke oft, wir haben ein Evangelium, liebe Geschwister. Das ist so einzigartig, so herrlich, so wunderbar. Ich greife oft an den Kopf. Wie konnte es in Deutschland, im Land der Bibel, zu solch einer Entfremdung kommen, dass man sich weithin von der Bibel weggewandt hat, vom Evangelium weggewandt hat? Esoterik ist zu Hause. Okkultes ist zu Hause, westliche Religionen haben Zuspruch und das Wort Gottes wird verdrängt. Es wird ein Erwachen geben. Mir fällt gerade ein Satz von Oettinger ein. Wer heute nicht merkt, dass es auf dieser Erde nur ein wirkliches Buch gibt, der wird es oben gleich merken. Es gibt auf dieser Erde nur ein wirkliches Buch. Und Oettinger war ein Mann, vor 300 Jahren wurde er geboren, der hat das ganze Wissen der damaligen Welt in sich aufgenommen, hat alles verglichen mit der Bibel, er hat alle Philosophen mit der Bibel verglichen und hat gesagt, kein einziger reicht auch nur annähernd an die Bibel heran. Und daher dieses Wort von ihm, es gibt nur ein wirkliches Buch auf dieser Erde, die Bibel. Also war jetzt ein Schnellgang, weil zwei Texte zusammen waren, Entrückung und Verwandlung. Darum auch das Wort, ich sage ein Geheimnis beim zweiten. Es ist einfach die notwendige weitere Ausführung von dem ersten. Bis hin zu dieser wunderbaren, sieghaften Gewissheit. An dem Tage ziehen wir Unsterblichkeit an. Wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Er wohnt in einem unzugänglichen Licht, da niemand zukommen kann, ja, solange bis dahin, wo er teilhaben wird am Leben Gottes. Darf ich noch 2-3 Minuten? Ja? Ich habe ja von den Schwabenvätern etwas gelernt. Die Schwabenväter, die denken über alles nach und haben überall so besondere Gedanken. Es ist ganz schön, das mal so zuzuhören bei den Schwabenvätern. Es soll ja dann Kronen geben, nicht? Ihr kennt vielleicht die Krone der Gerechtigkeit, die Krone des Lebens, die Krone der Herrlichkeit. Und da haben sie sich Gedanken gemacht. Die drei Gedanken, die kann ich noch kurz anschließen. Krone der Gerechtigkeit kriegen die, die einmal dem Herrn die ganze Welt richten werden. Halt's für gut. Wir kennen sicher alle das Wort aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 6. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden, dass die Engel richten werden? Die Krone des Lebens, haben die Schwabenväter gesagt, es sind dann die, die die Krone des Lebens kriegen, die an der Lebensmehrung in der kommenden Zeit teilhaben werden. Und es gibt eine ganz gewaltige Lebensmehrung. 1. Timotheus 6, Vers 13. Es gibt kaum eine Bibel, die diesen Vers wörtlich übersetzt. 1. Timotheus 6, Vers 13 muss so heißen: Von Gott, der das All ins Leben zeugt. Der das All ins Leben zeugt. Ich habe das in Berlin einmal gesagt, diesen Satz. Da kriegte man einen Brief von einer Schwester, die sagte, das hat mich so gepackt. Und weil sie sagten, dass dieses Wort kaum übersetzt wird. Ich habe 17 Bibeln, hat sie gesagt. Eine Schwester, 17 Bibeln, habe ich noch nie gehört. Ich glaube zum ersten Mal. Ich habe sie alle nachgesehen. Und bei der letzten Bibel wurde ich fündig. Da stand es genau wörtlich drin. Man muss also 17 Bibeln haben, um zu merken, steht tatsächlich da. Aber wisst ihr vielleicht, ihr jungen Leute, wenn ihr Griechisch lernt, nicht? Da kann man es dann original lesen. Und dann gibt es noch die Krone der Herrlichkeit. Die Krone der Herrlichkeit. Wir kennen halt das Wort Römer 8. Die ganze Schöpfung seufzt, die ganze Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Sie soll erhoben werden zu der Herrlichkeit der Freiheit der Kinder Gottes. Die also die Krone der Herrlichkeit empfangen, werden daran beteiligt werden. Möchte der Herr geben, dass wir alle eine Krone bekommen. In meinen Kindheitstagen des Glaubens, dann hörte ich von meinen Brüdern, am Anfang des Glaubenslebens steht die Heilsgewissheit. Sonst gibt es kein Glaubensleben, Heilsgewissheit. Am Ende des Glaubenslebens, da könnte die Kronengewissheit sein. Möchte der Herr uns das schenken? Bitte. Soll ich noch beten? Ja, gut. Wollen wir beten? Lieber Vater im Himmel, wir neigen uns vor dir. Wir beten dich an. Wir danken mir wieder, dass wir im Namen Jesu dir nahen dürfen. Du, der Gott aller Gnade, du, der Vater der Herrlichkeit, der du uns einen solchen Reichtum deiner Gnade und deiner Herrlichkeit immer wieder hineinstellst. Wir danken, lieber Herr, dass wir auch jetzt uns in deinem Wort anschauen durften, diesen wunderbaren Tag, dem wir entgegengehen. Wir erwarten deinen geliebten Sohn. Du hast es gesagt, er hat es auch verheißen, ich komme wieder. Wir haben auch Glauben gesungen, bald kommt der Herr. Wir wollen daran festhalten, wir wollen dich erwarten, lieber Herr. Wir beten, dass du deine ganze Gemeinde auf diesen herrlichen Tag doch zubereitest, auch uns persönlich. Und wir beten auch für deine ganze Schöpfung. Wir sehen, dass viele Leid, dass viele seufzen. Wir leiden mit, wir seufzen mit, Herr. Und wir erwarten es für deine ganze Schöpfung. Und dürfen diesen wunderbaren Tag, den du verheißen hast, mit dem herrlichen Ausblick, dass du dann einmal alles neu machen wirst, dass wir diesem Tag entgegengehen. Nun segne uns alle und geleite du uns, lieber Herr, in deinem wunderbaren Gottesfrieden. Amen.
Jetzt noch das Lied 1009.